Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wer das helfende Wort in sich auftut, der erfährt das Wort. Wer Halt gewährt, verstärkt in sich den Halt. Wer Trost spendet, vertieft in sich den Trost. Wer Heil wirkt, dem offenbart sich das Heil. Sehr herzlich willkommen zum Gottesdienst am 19. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest mit einem Wort von Martin Buber, dem jüdischen Religionsphilosophen, der nach dem Ersten Weltkrieg sich für den Frieden eingesetzt hat und nach dem Zweiten Weltkrieg sich für den Frieden und für Verständigung eingesetzt hat und dessen Stimme wir nicht überhören sollten jetzt in diesen unruhigen und kriegerischen Tagen, in denen wir uns verbunden wissen mit den Menschen, die so viel Not leiden im Land der Bibel. Wir feiern Gottesdienst und singen: Herr, öffne mir die Herzenstür. Wir beten miteinander im Wechsel den Psalm 103 und wir beten ihn nicht nach den neuen Liedern, sondern, da steht er leider gar nicht drin, sondern nach dem Gesangbuch, das ist die Nummer 742, sprechen und beten ihn im Wechsel und in ganzen Versen und wir beginnen an der Ambo-Seite.
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen.
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat.
Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen.
Der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit.
Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler.
Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden.
Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun.
Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte.
Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben.
Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden,
und vergilt uns nicht nach unserer Missetat.
Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten.
Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein.
Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten.
Denn er weiß wohl, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind.
Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde.
Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Stätte kennet sie nicht mehr.
Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten.
Und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun.
Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles.
Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinem Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes.
Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut.
Lobet den Herrn, alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele.
Gloria, Gloria, Patri et Filium. Gloria, 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 Spiritui Sanctum. Gloria, Gloria,
an diesem Morgen, schöpferischer Gott, stehen wir wieder auf der Schwelle. Da ist die Zerrissenheit dieser Welt, so viel Gewalt und Unmenschliches und Nichterträgliches, so viel Not und Leid. Da ist das Leben, aus dem wir kommen, mit allen Bildern und Erfahrungen und Eindrücken. Und da ist der weite Raum deiner Verheißungen, das getröstete Leben, das befreite Herz, der gesegnete Weg. Führe du jetzt zusammen, was wir nicht verbinden können, unser Leben und deine Horizonte. Heile, schenke uns Orientierung und Kraft und kläre auch die Dinge, hilf uns klären, die unser Leben umtreiben und bewegen, damit wir aufrecht gehen, voller Hoffnung und voller Mut. In der Stille beten wir zu dir und öffnen dir unser Herz. Heile du mich, Herr, so werde ich heil. Hilf du mir, so ist mir geholfen. Amen.
Die heutige Schriftlesung steht in Markus 2, die Verse 1 bis 12. Die Heilung eines Gelähmten. Ich lese nach der neuen Genfer Übersetzung. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr da war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte herunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrten, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen? Dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in eurem Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte zu ihm: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der anderen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir hier noch nie gesehen. Selig, die Gottes Wort hören und in ihrem Herzen bewahren. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für diesen 19. Sonntag nach dem Dreieinigkeitsfest steht im Jakobusbrief im 5. Kapitel, die Verse 13 bis 16. Leidet jemand unter euch, der bete. Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Herr, segne du unsere Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, wo eigentlich muss eine Heilung ankommen? An welchem Ort genau muss sich eine Heilung ereignen? Und wer muss sie erfahren? Wenn wir auf die Erzählung aus dem Markus-Evangelium hören, die wir gerade in der Schriftlesung gelesen haben, es ist nicht nur der Mensch, der sein Bett nimmt und aufsteht und geht. Es sind nicht nur die Zuschauerinnen und Zuschauer, die staunen und ausrufen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Und dann gehen sie weiter. Und es ist, als wäre gar nichts passiert. Es sind auch die, die schon immer den kranken Menschen kannten, die ihn hereintrugen auf ihren tauben Schultern, die um den Schmerz in ihrem Rücken wissen, die in ihren Händen noch den Schweiß an den Griffen der Bahre spüren, die sich erinnern, dass sie nicht nachgelassen haben, den Gelähmten festzuzurren und kippsicher emporzuheben unter das Schindeldach und dann niederzulassen zur Heilung. Auch bei ihnen muss die Heilung einkehren. Das Brennen der Seile an den schwieligen Händen muss vergehen. Und der Schwindel in ihren Schläfen beim Hochsteigen auf das Dach. Und der Zweifel, die sie den Gelähmten nur als einen Gelähmten kennen. Auch sie sollen etwas von der Gnade dieser Heilung spüren. Von diesem großen Wandel, der nicht nur darin besteht, dass ein Mensch wieder geht und dass er seine Bahre unter die Arme nimmt. Und man beobachtet das und nimmt das zur Kenntnis. Das ist zu wenig. Es ist viel zu wenig. Eine ganze Welt verändert sich in jedem heilsamen Geschehen. Der Schmerz bekommt einen anderen Ort. Und die Angst, die tägliche Angst, die mit der Krankheit so dunkel einhergeht. Alle Pflegenden und therapeutisch Handelnden wissen um diesen Zusammenhang. Zu Hause, in den Pflegeeinrichtungen, in den Kliniken. Wie sehr sie selber einbezogen involviert sind, wie sie selber schwach und stark sind, wie jede Geste, jedes Wort, jedes Zeichen eine Bedeutung hat in diesem Heilungsgeschehen, nicht nur für einen kranken und geschwächten Menschen, sondern auch für sie selbst. Auch die Pflegenden sind berührt und bewegt und verändern sich. Wo keine Berührung ist, wo kein Bewegtsein ist, wo kranke Menschen mit sich allein sind, da wird es einsam und kalt. Wo Liebe und Berührung und Begegnung fehlen, ist es arktisch und öd. Aber dort, wo Heilsames geschieht, weicht das Kühle und das Starre. Und Leben kommt zum Leben. Leben kommt zum Leben. Davon berichten die Heilungserzählungen beider Testamente. So begegnet uns Jesus als Heiler. Er führt uns wie am Ostermorgen in jedem Heilungsgeschehen heraus aus den Zwangszusammenhängen unseres beschädigten Lebens. Er führt zusammen, öffnet Türen, Tore, Fenster. Geh nach Hause, geh in die Gemeinschaft deiner Lieben, lesen wir. Dort, liebe Gemeinde, dort knüpft der Jakobusbrief an. Er nimmt uns mit in die Welt des frühen Christentums am Ende des ersten Jahrhunderts. Er nimmt uns mit in ein theologisches Denken innerhalb des Christentums, das die jüdische Weisheit wiederentdeckt hat. Er nimmt uns mit in eine Welt von sozialen Ungleichheiten, von Spannungen zwischen Reichen und Armen, von einer schöngeistigen Interpretation der Theologie des Apostels Paulus, die weit entfernt ist von den realen Bedürfnissen der Menschen, zumindest in der Rezeption, in der Auslegung. Der Jakobusbrief kennt die Theologie des Apostels Paulus. Und er sieht die große Herausforderung, dass das Christentum von schönen und erbaulichen Worten wieder zurückfinden muss ins Berühren, in die Begegnung, ins Handeln und ins Tun. Es geht ihm darum, die Zerrissenheit zwischen Wort und Tat, zwischen Schein und Sein aufzuheben. Es ist zweifellos seine Kritik an einer missverstandenen Theologie des Apostels Paulus, die uns in diesem Brief begegnet. Deshalb hat Martin Luther diesen Brief nicht geschätzt. Aber er hat im Konzert christlicher Theologie seine Berechtigung. Er steht zu Recht im Kanon, der Jakobusbrief, weil er uns einlädt in ein Leben, in dem es um Solidarität, um Anteilnahme, um andere Formen von Gemeinschaft geht. Er führt uns hinein in den experimentellen Raum des frühen Christentums. Und an diesem Sonntagmorgen stehen wir mit dem Jakobusbrief an unseren Krankenbetten. Wir stehen nicht nur an Krankenbetten. Wir stehen heute Morgen auch vor den Trümmern einer schwer kranken Welt. Von Menschen, die einander im Hass und in der Ablehnung und gefühlskalt und dumpf begegnen. Von Menschen, die einander gar nicht mehr begegnen, die nicht einmal mehr miteinander sprechen, die die Waffen sprechen lassen. Von Menschen, die einander furchtbare Dinge antun, weil sie einander nicht mehr als Menschen sehen oder wahrnehmen. Tomáš Salomon war einer der Großen der slowenischen Literatur und Dichtung. Und Sie wissen, Slowenien ist gerade ein Literaturland auf den Buchmessen. Über sein Heimatland, über dieses kleine Slowenien hat er einmal geschrieben: Slowenien ist so winzig, du könntest es verfehlen. Slowenien ist so winzig, du könntest es verfehlen. Du könntest daran vorbeigehen. Es könnte dir gar nicht auffallen. Dasselbe könnte man über die Dinge schreiben, die uns hier in der frühen Christenheit geschildert sind. Sie sind nicht spektakulär. Sie sind kaum wahrnehmbar, diese Ältesten, die über einem Kranken beten. Wir könnten daran vorbeigehen und die Dimensionen dessen, was uns berichtet und auch aufgetragen wird, gar nicht begreifen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Was uns hier berichtet wird, liebe Gemeinde, ist, dass diese Gemeinschaft von Christinnen und Christen darum bemüht ist, einen kranken Menschen in die Mitte einer Gemeinschaft zu holen. Es wird nichts ins Todes- oder Sterbezimmer abgeschoben als ein hoffnungsloser Fall. Menschen kommen zusammen im Namen des Kyrios und lassen einen ohnmächtigen Menschen nicht allein. Menschen kommen zusammen und stehen in der Tradition der Heilungen Jesu Christi. Menschen kommen zusammen und zeigen durch ihre Berührungen, dass sie selber berührt sind. Sie lassen sich berühren. Dass sie ihr eigenes Leben verstehen in einem Horizont, der sie herausholt aus der Abgrenzung, der Kranke hier, ich da. Wer sich ein wenig mit dem Thema Krankheit beschäftigt und auseinandersetzt, wird sofort verstehen, dass der Begriff von krank und gesund sehr komplex und offen ist. Wenn Sie mit einem kranken Menschen beten, wenn Sie über einem kranken Menschen beten, und das setzt ja voraus, dass dieser Mensch ganz und gar ohnmächtig ist und für sich selber nichts mehr tun kann, dann öffnen Sie in Ihrem Herzen und in Ihrer Art des Begegnens gemeinsame Räume. Räume, die auch über Sie hinausweisen. Sie öffnen Räume, die über unsere menschlichen Möglichkeiten hinausweisen. Auch über die Todesschwelle hinaus. Das sind große Hoffnungszeichen. Dort, wo unsere Möglichkeiten enden, verstummen wir nicht und fallen nicht in die Apathie, sondern wir vertrauen auf die unmögliche Möglichkeit des Glaubens. Die Türen bleiben geöffnet, auch die Türen im Miteinander. Sie öffnen das Leben und seine Würde aufeinander hin und auf Gott hin und auf uns nicht verfügbare Möglichkeiten hin, die ja, auch das wissen alle medizinisch Tätigen, Teil von Heilungsprozessen sind. In den heilsamen Gottesdiensten, die wir in der Leonhardskirche mit Salbung und Segnung von kranken Menschen und von Menschen, die dies ganz einfach wünschen, feiern. Wir salben, legen die Hände auf. Da tun wir das in diesem Horizont. Und diese kleinen wenigen Verse sind historisch gesehen die Grundlage für das Sakrament der Krankensalbung in der katholischen Kirche. Und sie sind die Grundlegung für die seelsorgerliche Praxis der Einzelbeichte, die es auch im Protestantischen, auch im Evangelischen gibt. Diese wenigen Zeilen aus dem Jakobusbrief sind ein Ankerpunkt für die christliche Seelsorge in den folgenden Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten geworden. Und man kann in ihnen erkennen, was das ist: Sündenvergebung, Das heißt doch, kein Mensch muss für sich allein und mit seiner Lebensgeschichte allein und in ihr verschlossen bleiben. Kein Mensch. Was diese frühe Gemeinde praktiziert, sie greift zurück auf längst vorhandene symbolische Gesten, die Krankensalbung, das Gebet, die Berührung. Das ist im Kleinen die Schaffung einer anderen Welt. Es ist die teils symbolische, teils reale Hineinnahme von Menschen in den großen Lebenszusammenhang mit Gott und mit anderen Menschen der Hoffnung. Leben findet wieder zu leben. Der Mensch, der sich selbst überlassen ist mit seiner Geschichte, mit seiner Krankheit, mit seinen Fragen, mit seinen Schuldzusammenhängen, in denen er existiert, findet Gemeinschaft und Erlösendes und Befreiendes. Und auch wenn das im Kleinen, in Krankenzimmern, in Situationen, in denen Menschen ganz und gar auf andere angewiesen sind, geschieht, es führt doch weit darüber hinaus. Wer heilt uns? Wer heilt uns von unserer Selbstbezogenheit? Wer heilt uns von unserer Ironie und von unserem Sarkasmus? Wer heilt uns von Hass und Ablehnung und Feindbildern? Wer heilt uns von einem Denken, einem Sprechen, einem Handeln, hinter dem nur die Trostlosigkeit steht? Wer heilt uns davor, nur Beobachterinnen und Beobachter und nicht Berührte zu sein, gut situiert und mit einem miserablen Gefühl im Bauch? Wer heilt uns, um die Minima Moralia Adornos zu zitieren, vom falschen Leben? Es sind doch weniger die großen Gedanken und Theorien und Parolen vom man sollte doch. Es sind reale Begegnungen, Berührungen mit dem Leben, staunen können über die Zusammenhänge, für die wir blind geworden sind, mitfühlen können, einander bestärken. Der im vergangenen Jahr verstorbene polnische hochsensible Beobachter unseres Lebens, Adam Zagajewski, hat diese Trostlosigkeit, diese Apathie, die langen Nachmittage genannt. Die langen Nachmittage. Das waren lange Nachmittage, an denen mich die Poesie verließ. Der Fluss floss geduldig, schob träge Barken ins Meer. Das waren lange Nachmittage, eine Elfenbeinküste. In den Straßen lagen Schatten. Die Schaufenster waren voll von stolzen Mannequins, die mir angriffslustig dreist in die Augen blickten. Aus den Gymnasien kamen die Professoren und hatten leere Gesichter, als hätte Homer sie besiegt, gedemütigt, umgebracht. Die Abendzeitungen brachten beunruhigende Nachrichten, doch es veränderte sich nichts. Niemand beschleunigte den Schritt. In den Fenstern gab's niemand, es gab nicht dich. Sogar die Nonnen schienen sich des Lebens zu schämen. Das waren lange Nachmittage, wenn die Poesie verschwand und ich allein blieb mit dem undurchsichtigen Moloch der Welt wie ein armer Reisender. O sage, wie heilt man sich von der Ironie, vom Blick, der sieht, aber nicht durchdringt? Sage, wie heilt man sich vom Schweigen? Liebe Gemeinde, seien wir dankbar, dass wir nicht in den langen Nachmittagen verharren müssen. Seien wir dankbar, dass wir in diesen gewalttätigen Tagen einen Blick in das Lebenslabor der frühen Christen, unserer Geschwister, werfen dürfen. Was dort zu lesen ist, ist nicht alt. Es ist von brennender Aktualität. Es ist die Erinnerung daran, dass der Schmerz und das Leid der Leidenden auch mit uns zu tun hat und mit unserem Bezug zu den Dingen und zueinander, dass die Dinge, die wir in diesen Tagen sehen und wahrnehmen, auch etwas mit uns machen. Sie machen etwas mit uns. Dass sie uns kälter und kühler machen können und auch zynisch. Es ist auch die Erinnerung daran, dass dort, wo Leben zu Leben findet, wo Leben begegnet, sich Räume öffnen und sich Menschen wiederfinden zwischen Himmel und Erde und dass sich das heilsam auswirkt. Auch wenn diese Räume sehr selten und rar sind, aber sie begegnen uns auch in unserem Alltäglichen und im Evangelium und in unserem Miteinander. Und sie können wachsen und reifen. Und wer weiß, wie sie sich auswirken auf diese Welt. So denken wir heute an diesem Morgen an alle, die heilend und helfend tätig sind. Auch jetzt in Israel und Palästina. An alle, die sich mühen, Leid zu mindern und noch größeres Elend zu verhindern. Wir denken an die Frauen und Männer, die in den Kliniken jetzt in dieser Nacht gearbeitet und sich für die Würde des Miteinander eingesetzt haben. In den Pflegeheimen, in den Hospizen, an den vielen anderen Orten, an denen Menschen Hilfe und Heilung suchen. Und wir vertrauen darauf, dass die Kraft des Gebets uns immer wieder öffnet auf unseren österlichen Herrn und Bruder hin. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
Wir halten Fürbitte und wir singen zwischen den Bitten die Liedstrophe, die Sie, das Lied jeweils mit einer Strophe suchen und fragen, hoffen und sehen. Unser Landesbischof Ernst Wilhelm Gohl hat ein Bischofswort, ein Kanzelwort für diesen Tag und aus Anlass des Krieges in Israel-Palästina geschrieben. Dieses Wort habe ich oder haben wir Ihnen abgedruckt und Sie dürfen es nachher in Ruhe mitnehmen und lesen. Am Ausgang wird es dann für Sie bereit liegen. Wir nehmen den Fürbittenteil mit hinein in die Fürbitten, die wir jetzt miteinander sprechen. Und wir singen zuerst, also die erste Strophe, und Herr Sattelberger intoniert es. Wir stimmen dann ein.
Suchen und fragen, hoffen und sehen, miteinander glauben und sich verstehen, lachen euch öffnen, tanzen befreien, so spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein, so spricht Gott sein Ja, so spürt unser Nein.
Für die Gemeinschaft dieses Gottesdienstes danken wir dir, lebendiger Gott. In diesen kriegerischen und gewalttätigen Zeiten ist es gut zu spüren, was das ist: Geschwisterlichkeit und Friede und Heilung und Vergebung. Stärke du uns auf unseren Wegen durch die neue Woche. Gib, dass wir nicht zynisch oder bitter oder lieblos werden. Hilf uns, das Offene und Unverständliche auszuhalten. Und lass uns darin nicht die Orientierung und nicht den Kompass für unser Handeln verlieren. Das bitten wir in Jesu Namen und singen.
Trauernde sehen, aneinander glauben und sich verstehen. Auf unsere Armut lässt Gott sich ein, so spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein, so spricht Gott sein Ja, so spürt unser Nein.
Wir hören das Klagen so vieler Menschen über die Folgen von Hass und Gewalt. Wir sehen die Trauer über die unfassbaren Verluste. Wir sehen das grenzenlose Leid im Land der Bibel. Es macht uns sprachlos. Wir verstehen, wenn Menschen die Fäuste ballen. Gib du uns dennoch Tag für Tag die Kraft der Versöhnung und dem Frieden verpflichtet zu bleiben. Hilf uns, zu trösten und zu begleiten. Hilf uns, Anteil zu nehmen aus ganzem Herzen. Du weißt, himmlischer Vater, das ist nicht leicht. Aber es ist unsere Aufgabe in dieser Welt, zu heilen und zu verbinden und zu vergeben. Lass uns darin nicht müde werden. Wir singen.
Planen und bauen, Neuland begehen. Einander glauben und sich verstehen, Leben für viele. spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein, so spricht Gott sein Ja, so stirbt unser Nein.
Mit den Worten unseres Landesbischofs beten wir: Großer Gott, wir klagen dir das große Leid in Israel. Du siehst den Schmerz und die Tränen der Menschen, die vielen Toten und Verletzten, die Entführten, Kinder, Frauen und Männer. Beende das Töten und den Terror. Steh du den Menschen bei. Und wir beten weiter: Pflanze du in unsere Herzen den Mut, andere neue Wege im Miteinander zu gehen. Es ist so dringend, zwischen Völkern und Nationen, im Blick auf deine Schöpfung und unsere Mitgeschöpfe, im Blick auf unsere Kinder und Kindeskinder. Für die, an die wir in diesen Tagen besonders und in unserem persönlichen Bereich denken, für die Anliegen, die in diesen Tagen in die zweite und dritte Reihe gerückt sind und für die wir um deinen Segen und um deine Hilfe bitten, beten wir mit Jesu Worten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wort, das die Seele speist in den neuen Liedern, die Nummer 222.
Die Kollekte am letzten Sonntag, dem Erntedank-Gottesdienst, betrug 467,50 Euro. Ganz herzlichen Dank für Ihre großzügige Kollekte. Die heutige Kollekte erbitten wir für die gemeinsame Arbeit der drei Stuttgarter Citykirchen, Hospitalkirche, Leonhardskirche und Stiftskirche. In den vergangenen Jahren ist diese Zusammenarbeit zu einem festen Bestandteil kirchlichen Lebens in der Stadtmitte geworden. Finanziert wird sie anteilig auch von unseren Kirchengemeinden, also durch ihre Kollekte. Sie unterstützen mit ihrer Kollekte zum Beispiel unsere Öffentlichkeitsarbeit, wie den Druck des City Flyers, und ermöglichen das Angebot einer bunten Palette von Begegnungen zwischen Kirche, Kunst, Literatur und Theater. Vielen Dank. Wir laden Sie noch ganz herzlich zu folgenden Veranstaltungen in der kommenden Woche ein. In der Reihe Vita Contemplativa, da kann ich leider den Nachnamen nicht aussprechen. Ebert, kannst du mir da helfen? Der ist ganz einfach. Okay, also dieser, ein polnischer Lyriker, ganz herzliche Einladung. Wie? Spinjew. Okay, vielen Dank. Spinjew Herbert. Am Dienstag, 17.10., 18 Uhr bis 19.30 Uhr, hier in der Hospitalkirche mit Pfarrer Eberhard Schwarz, ganz herzliche Einladung. Dann zeitgleich eine Architekturführung, diesmal durch den Hospitalhof und die Hospitalkirche, auch am Dienstag von 17 Uhr bis 18.30 Uhr. Ist da auch Treffpunkt Hospitalkirche, oder? Ja, also Treffpunkt Hospitalkirche um 17 Uhr hier. Das macht der Herr Hangleiter. Und dann am Donnerstag eine Quartiersführung, Religionen partnerschaftlich im Quartier von 17 bis 18.30 Uhr. Treffpunkt ist der Hospitalplatz Ecke Büchsenstraße. Auch herzliche Einladung dazu. Dann am nächsten Sonntag, 22. Oktober, ist hier wieder um 11 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Monika Renninger und zeitgleich auch wieder der Kindergottesdienst ab 11 Uhr. Diesmal mit dem Thema die Schöpfungsgeschichte. Ganz herzliche Einladung. Wenn Sie Kinder kennen oder Familien, dann dazu einladen. Wir würden uns sehr freuen. Und die restlichen Veranstaltungen lesen Sie bitte in Ihrem Liturgieblatt. Vielen Dank.
Es ist schön, wenn Sie im Anschluss noch etwas Zeit haben zu Kaffee und Gesprächen, Kaffee, Tee und Gesprächen. Wir singen die Friedensbitte nach den neuen Liedern, die Nummer 202, und wir stehen dazu auf.
Zeiten, es ist doch ja kein anderer nicht, der für uns könnte streiten, denn du, unser Gott alleine, denn du, unser Gott alleine, Halleluja.
Geht in diese Woche, geht in diesen Tag mit der Verheißung und dem Zuspruch des Segens Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden.
Amen, Amen.
würde diesen Strauß jetzt ganz vorsichtig rausholen. Ja. Und wie viel schon gleich die Frischwasser? Dann habe ich einmal, seit sie zwei Gerichte so.
jetzt gleich dann eine Gesangsprobe hier. Das heißt, wir würden die Kirchentür dann zumachen. Mhm.